So, und ich hoffe, dass die Polizisten vom Bildschirm oder die jetzt zuhören, noch nicht vom Stuhl gefallen sind.
Ja.
Also wir sehen, 700.000 Euro bräuchte ich schon mal 7.000 Euro Einkommen, ungefähr Pi mal Daumen, um das Ganze auf sichere Beine zu stellen. So. Also Schlüssel ist eben Eigenkapital oder man muss eben seine Wünsche ein bisschen reduzieren, ne? Seine Vorstellung vom Eigenheim.
Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast, der Podcast für Polizisten und rund um das Thema Finanzen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir sehen uns auch gerade. Das ist so der erste Podcast, den ich aufnehme, wo man auch eine Videospur dazu hat. Deswegen freut es mich auch, den Zuhörern über YouTube hier in dem Sinne einmal Hallo zu sagen. Man sieht sogar. Und ja, ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich den Kai Senfleben. Der ist nicht nur ein Namensvetter von mir, was ihn schon mal sympathisch macht. Nee, der ist auch sehr kompetent in dem, was er tut. Er macht auch, sag ich mal, Finanzdienstleistung, aber ein spezieller Bereich, nämlich die Baufinanzierung, auch Baufi abgekürzt. Und was auch sehr cool ist, es ist nicht nur der Name mit der Gemeinsamkeit, sondern er ist auch sehr auf YouTube aktiv, was ich sehr cool finde und da auch sehr erfolgreich, weil man muss ja sagen, Baufinanzierung ist ja schon eine ziemliche Nische, aber er hat es trotzdem geschafft, dort 10.000 Abonnenten aufzubauen und macht auch hochqualitativen Content. Deswegen sehr, sehr coole Sache an der Stelle, aber natürlich auch im Real Life, sag ich mal, außerhalb von Social Media ist er erfolgreich. Er hat jetzt zum Beispiel beim Jungmakler Award hat er den Baufi-Sonderpreis gewonnen. Er war 20 Jahre bei einer Bank und ja, ist einfach unglaublich kompetent in dem, was er tut. Wir hatten ja die Freude, beim Jungmakler Award uns auch mal so zwischen den ganzen Events da auszutauschen. Deswegen sehr, sehr coole Sache, dass du hier am Start bist, Kai. Grüß dich.
Ja, hallo Kai, zurück. Ja, freut mich total, dass du mich eingeladen hast, hier zu deinem Podcast und hier sein zu dürfen. Und ja, ich werde ja fast rot, wenn du mich hier vorstellst, in der Tat. Und ja, vielleicht zu mir. Also ich bin, wie du es ja schon angesprochen hast, Baufinanzierungsberater und auch YouTuber, ähnlich wie du auch. Und ja, mein YouTube-Kanal hat noch nicht ganz die 10.000 Abonnenten, aber wenn alles gut läuft, dann werde ich das diese oder die nächste Woche erreichen. Vielleicht auch mit einem Podcast. Das wäre natürlich super, wenn wir da noch ein paar Menschen eben für mich vielleicht und für die Baufinanzierung begeistern können. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine schöne Zeit jetzt heute mit dir.
Sehr schön, ja, das wird auf jeden Fall funktionieren, bin ich ganz zuversichtlich. So die ersten, sage ich mal, 10.000 oder man sagt ja auch, die ersten 1.000, das geht dann so schnell, geht dann relativ schnell dann auf die 10.000 zu kommen. Deswegen wird das ganz bestimmt funktionieren. Also
Ja,
schaut
für
auf jeden
mich waren
Fall
schon die
rein.
ersten 100 irgendwie genial, ne? Also ich habe vor 2 Jahren ungefähr mit meinem YouTube-Kanal angefangen und als da so die ersten, also diese 100 Abonnenten-Hürde übersprungen war, habe ich gedacht, boah, mega, jetzt läuft's irgendwo. Und dann ruckzuck hat man dann die 1.000 voll und dann will man mehr und mehr und mehr, ja. Und damals, ich hätte mir nie vorstellen können, dass mein Kanal mal so eine Größenordnung erreicht. Ich meine, es ist immer noch ein kleiner YouTube-Kanal im Vergleich zu anderen, teilweise auch Finanzkanälen, aber für mich ist das eine echt großartige Sache. Und ja, das ist schon der Hammer, ne?
Safe, safe. Also das ist eine richtig coole Sache und man muss ja auch immer sagen, es kommt ja auch immer ganz drauf an, welche Zielgruppe man anspricht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Finanzfluss nimmt, was ja so einer der größten Channels in dem Bereich ist, klar, der spricht natürlich auch die Masse an. Das ist schon mal natürlich ein ganz anderer Zuschauerstamm, als wenn du sagst, hey, es geht nur um Baufinanzierung. Das ist schon mal für relativ viele Menschen langweilig, weil sie es entweder nicht wollen oder gerade nicht können. Deswegen ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Aber ja, jetzt würde mich noch mal interessieren, aber vor allem natürlich auch so die Zuhörer. So, was ist so dein Werdegang? Wie ist das gekommen, dass du heute auf YouTube bist, dass du über Baufinanzierung erzählst und ja, einfach auch so deine Leidenschaft so für dieses Thema Baufinanzierung. Wie ist das so entstanden bei dir?
Ja, ich bin da ja so ein bisschen reingeschlittert, möchte ich sagen. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung bei einer Bank gemacht, bei einer klassischen Raiffeisenbank. Und danach, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber es hat mich, ich glaube, durch eine Empfehlung bin ich damals zu einer großen Direktbank nach Frankfurt gelangt. Und die haben halt Leute in der Baufinanzierung gesucht. Und dort habe ich tatsächlich erst so diese Leidenschaft für Immobilien und Baufinanzierung für mich entwickelt. Dort war ich lange Zeit tätig, also bei dieser einen Bank fast 15 Jahre lang und konnte da eben sehr tiefe Einblicke in die Baufinanzierung erfahren. Also nicht nur jetzt im Vertrieb an sich, also das, was ich heute mache, sondern ich war dort auch in der Kreditprüfung tätig, fast 2 Jahre lang. Ich war sogar mal im Marketing aushilfsweise und habe die letzten 5 Jahre als Führungskraft ein Vertriebsteam geleitet, also nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich da mitnehmen konnte. Also ich habe gefühlt alle Aspekte der Baufinanzierung kennengelernt, aber für mich war es halt schon immer so ein Traum, was Eigenes zu verwirklichen oder mich selbst zu verwirklichen. Und den Traum habe ich mir vor gut 2 Jahren erfüllt, vor relativ genau 2 Jahren. Ich hatte, ich glaube, gestern Jubiläum gehabt, habe ich bei LinkedIn gesehen. Ich habe gar nicht dran gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, habe nur ein paar Gratulationen bekommen. Da habe ich gedacht, ach, okay, schon 2 Jahre, Wahnsinn, wie die Zeit verging. Ja. Und heute möchte ich auch nichts anderes mehr machen, gerade jetzt in Verbindung mit meinem YouTube-Kanal. Das ist auch so eine zweite Leidenschaft von mir, Videos zu machen. Ist das halt eine großartige Ergänzung. Und nebenbei werde ich dann bei großartigen Podcasts wie bei dir eingeladen, was natürlich auch eine schöne Sache ist.
Ich fühle mich geehrt. Ja, sehr schön. Ja, also direkt quasi von der Bank gekommen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Die meisten kommen da ja auch außerhalb der Bank. Und ich denke so, ja, für mich als auch wahrscheinlich für die meisten da draußen so, wenn man an Finanzierung denkt, dann denkt man an Bank. Also so geht's mir, kommst du quasi direkt von der Quelle. Was würdest du eigentlich zu der aktuellen Zeit sagen? Also für mich ist das natürlich ganz spannend, so zu sehen, wie sich das entwickelt, weil ich bin ja jetzt seit 5 Jahren in der Branche und ich kenne das ja nur so, dass wir niedrige Zinsen haben. Ja, und ich selber habe ja auch eine Immobilie finanziert, damals noch mit 2,3%. Dann ging es noch weiter nach unten und dann hatten erstmal alle Kunden, die nach mir kamen, bessere Finanzierungen und jetzt auf einmal, bam, geht's nach oben und jetzt bin ich mit meinen 2,3 schon, sag ich mal, recht gut unterwegs. Und ja, es wird ja total viel diskutiert. Jetzt platzt die Immobilienblase, die Zinsen gehen jetzt krass nach oben. Magst du mal so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen aus deiner Sicht schildern und auch mal so, in welche Richtung das geht? Einfach so mal allgemein, in was für eine Zeit wir eigentlich bei Baufinanzierung gerade leben, was da gerade so abgeht. Ist ja relativ viel.
Ja, die Sache ist die, dass wir, glaube ich, alle sehr verwöhnt von den letzten Jahren sind. Sowohl jetzt im Kundenklientel, also die potenziellen Häuslekäufer oder Bauer, als auch natürlich in der Banken- und Vermittlerbranche. Die Zeiten, die sind gerade dabei, sich so ein bisschen zu ändern, weil gefühlt haben wir momentan fast nur Herausforderungen, ne? Gefühlt. Mhm. Aber es gibt keine Herausforderungen, die nicht irgendwie überwindbar sind. Ne? Aber es ist eben heute nicht mehr so leicht, in eine eigene Immobilie, in ein Eigenheim zu kommen, wie es noch letztes Jahr eben der Fall war. Ja? Zum einen haben wir die hohen Immobilienpreise, die hatten wir jetzt die letzten Jahre schon, die sind auch immer weiter gestiegen. Die haben wir heute immer noch relativ hoch oder immer noch sehr hoch, kann man es, glaube ich, besser formulieren. Und dazu kommt halt, dass die Zinsen jetzt in diesem Jahr sehr stark gestiegen sind. Ne? Und heute haben wir ein Zinsniveau von um die 4%, kann man ungefähr sagen. Und wenn man das vergleicht mit einer Monatsrate von jemandem, der das gleiche Vorhaben letztes Jahr realisiert hätte, dann ist es so, dass man das in der Monatsrate, die hat sich verdoppelt, teilweise mehr als verdoppelt. Und das ist halt etwas, was heute sich nicht mehr jeder leisten kann oder vielleicht auch leisten will.
Ja.
So haben wir ja noch ganz andere Themen, wie zum Beispiel, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Materialknappheit, wir haben die Gefahr von der Energieknappheit. Und das macht alles natürlich nochmal ein Stück weit schwieriger und lässt natürlich auch die Inflation steigen. Ne? Und daher haben wir heute eine relativ hohe Inflation. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Baubranche guckt, auch da gibt es große Herausforderungen, insbesondere wegen der Materialknappheit ist es so, dass die Preise nicht mehr kalkuliert werden können, sowohl für den Kunden als aber auch für den Bauträger. Das heißt, dadurch kommt es einfach, dass die Bauträger teilweise sogar gar keine Festpreise mehr abgeben, was für den Kunden das Ganze noch schwieriger macht. Und ich erlebe es heute, das hätte man sich letztes Jahr nicht vorstellen können, dass teilweise Grundstücke wieder zurückgegeben werden, weil der Bau einfach entweder nicht mehr kalkulierbar ist oder einfach viel zu teuer geworden ist. Ja.
Ja.
Dazu kommt, aber dann bin ich auch schon mit den Negativ-Statements fertig, die staatlichen Förderungen für Neubauten sind fast komplett gestrichen worden dieses Jahr. Nochmal etwas, was es unattraktiver macht. So, jetzt will ich aber nicht zu pessimistisch sein heute, ne? Weil wir wollen ja ein bisschen positive Stimmung in deinem Podcast positiv, hier verbreiten.
Ja.
Genau. Von daher die positiven Sachen, weil es ist natürlich so, mit jeder Krise gibt es natürlich auch Chancen und die sieht man heute natürlich auch, weil es ist heute, also die Chance, dass man sein Traumhaus findet, was man auch kaufen kann, ist deutlich gestiegen, weil einfach mehr Immobilien länger wieder auf dem Markt sind. Die gehen immer noch zu hohen Preisen weg. Also wir haben teilweise Rückgänge zu verzeichnen, das sehen wir schon. Ein großer Vorteil ist, man kann wieder verhandeln. Ja, das war letztes Jahr teilweise einfach nicht mehr möglich. da war es eher so gewesen, dass man mehr bieten musste, um an seine Traumimmobilie zu kommen. Heute kann man wieder in die Verhandlungen gehen. Man kann einiges aushandeln vom Kaufpreis. Und es ist in der Tat so, wo früher für eine Immobilie vielleicht 30 bis 50 Interessenten gestanden haben, hat man heute halt nur noch 3 bis 5. Und daher sehe ich jetzt in der aktuellen Krise, die wirklich es nicht leicht macht, doch noch Chancen, dass man da vielleicht auch was Positives für sich rausziehen kann.
Ja, sehe ich genauso. Also ich hatte ja letztes Jahr, war ich eine Zeit lang im Neubau aktiv, also so Vertrieb von massiv gebauten Häusern, wo es ja auch mit so Festpreisgarantien und alles gab. Und es war ja letztes Jahr schon schwierig, weil durch Corona war das ja schon total angespannt mit den Lieferketten und das zu bekommen. Und das sehe ich genauso, dass das jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Albtraum so geworden ist, das Thema anzugehen, wenn man nicht diese Garantien hat. Aber auf der anderen Seite, wie du eben auch sagst, die Chance, dass du jetzt eben wieder geile Deals bekommst, weil ich habe zum Beispiel den ein oder anderen Kunden, eben auch Polizisten, die da den finanziellen Background haben, auch mal ein bisschen mehr zu investieren. Und ich weiß noch, vor 3 Wochen kam der eine gleich auf mich zu und hat gemeint, hey du Kai, ach übrigens, jetzt ist Immobilien wieder interessant. Wenn du mal ein Mehrfamilienhaus hast, sag Bescheid, weil jetzt ist ja wieder die Zeit gekommen, dass man ein bisschen was machen kann. Und so sehe ich das auch, weil ich möchte selber privat jetzt auch wieder in Immobilien investieren. Und ja, ich sehe das einfach eine gute Zeit, dass man wieder ein bisschen mehr Spielraum hat, weil ich habe das auch als Erfahrung gemacht, wie du gesagt hast, dass du irgendwie, wenn du mal ein halbwegs gutes Objekt hast, mal Minimum 30 andere Leute hast und es wird hochgeboten, das kracht. Kaum hast du einen Notartermin, kannst du davon ausgehen, wenn der Notartermin in 5 Tagen ist, hat sich der Preis safe nochmal um 20.000 erhöht, weil irgendeiner bietet immer noch mal mehr. Ja, deswegen super geile Chance, wie du sagst. Und da würde mich natürlich auch interessieren, also auch die Polizisten generell, die sich das anhören. Wie ist das mit Polizisten? Weil man hört ja immer, Polizisten sind super gern gesehen, weil natürlich Beamte, also Beamte generell. Und ja, Polizisten haben natürlich auch ein positives Image, muss man auch sagen. Ich habe das selber gemerkt, als ich zum Beispiel eine Wohnung zur Vermietung gesucht habe, wo ich einziehe. Vom Polizisten erwartet man halt, dass er sich gut benimmt und dass er halt auch ordentlich ist. Der hat halt ein positives Image, sag ich mal. Plus er hat eine faire Beamtung, was ja per se richtig gute Vorteile sind. Oder wie siehst du das? Was sind so die Vorteile aus deiner Sicht, die da Polizisten haben? Und ist das wirklich so, wie man sagt, dass Polizisten da richtig gute Vorteile haben bei dem Thema Baufinanzierung?
Natürlich ist es so, dass Beamte allgemein, also auch Polizisten, großen Vorteil auch bei den Banken haben, weil natürlich ein Beamtenklientel sehr gerne von den Banken gesehen wird, ne? Und das zeigt sich zum einen in der Chance einer Kreditgenehmigung, die bei Beamten, somit auch bei Polizisten deutlich höher ist als jetzt beim klassischen Angestellten oder beziehungsweise vielleicht sogar bei einem Selbstständigen. Und gleichzeitig ist es so, dass es bei vielen Banken auch dann vielleicht größere Chancen gibt, vom Zins nochmal ein bisschen was Besseres rauszuhandeln. Warum sind Beamte so gerne gesehen? Das hat eigentlich 2 Gründe. Der erste ist ja relativ offensichtlich, der Job ist sicher, ne? Als Beamter auf Lebenszeit ist die Gefahr eigentlich fast null, dass man mal arbeitslos wird oder dass man einen Job verliert. Und bei einer Bank kann man sich das so vorstellen, also die Bank, die prüft ja eigentlich 2 Dinge, einmal die Immobilie, einmal eben auch den Antragsteller. Und die Bank macht, also zumindest die meisten Banken machen so ein elektronisches Scoring, bevor ein Kunde in die Detailprüfung geht. Ja. Und bei so einem Scoring werden eben alle Antragsdaten systemseitig geprüft, unter anderem eben auch, was macht der Kunde beruflich. Und da ist natürlich in so einem Scoring ein großer positiver Effekt eben, wenn das Scoring sieht oder beurteilt eben, okay, der Antragsteller, der ist eben ein Polizist oder ist ein Beamter. Ne? Der 2. Aspekt ist, und der spielt eben auch eine ganz große Rolle, die Bank muss natürlich jeden Antrag prüfen. So. Und die Bank hat natürlich mit der Prüfung eines Beamten deutlich weniger Aufwand als mit der Prüfung eines, sagen wir mal zum Beispiel, eines Gesellschafters einer GmbH, wenn man da jetzt mal das krasse Gegenbeispiel nimmt. Ja. Bei einem Beamten, da gibt's, also in der Regel ist es da mittlerweile so, dass die Banken nur noch die letzte Bezügemitteilung sehen wollen und das reicht aus und dann weiß die Bank, alles klar, das verdient er, das hat er safe, solange ist er schon Beamtet, wobei das ja eigentlich auch keine Rolle spielt, wenn er auf Lebenszeit beamtet ist. Ja. Und die Prüfung des Antrags Stellers geht eigentlich super schnell. So, nehmen wir jetzt mal das krasse Gegenbeispiel. Wir haben einen Gesellschafter von der GmbH. Die GmbH hat vielleicht noch ein paar Tochterfirmen. Ja, brutal. Ja, da sitzt eine Bank vielleicht mehrere Tage dran, um den zu prüfen. Und sowas zeigt sich natürlich dann auch im Preis, also im Zins. Ja, und ich glaube, da liegt es auf der Hand, dass so ein Sachbearbeiter einen Beamten lieber als Antrag prüft, als jetzt vielleicht einen klassischen Angestellten, wo man nochmal gucken muss, in welcher Branche ist er tätig oder vielleicht sogar einen Selbstständigen.
Ja, cool. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, wie ich leider selber weiß, aus eigener Erfahrung mit den Selbstständigen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ansprichst, einfach diese Sicherheit, die man da hat, und deswegen erstmal richtig coole Sache. Wir kommen ja nachher noch auf die Frage aller Fragen, ob das denn auch dann, wie das wirklich jetzt in der Praxis funktioniert.
Ich ahne es schon, aber ich bin gespannt,
Kai. Du ahnst es schon, gell?
Ich glaube schon, was für eine Frage du mir stellen wirst.
Ja, du hast keine Ahnung. Übrigens an der Stelle ganz lustig, wir hatten ja letzte Woche schon mal grob drüber gesprochen, und diese Frage, die hat mich, als ohne Witz, hat die mich nicht mal 24 Stunden später einer auf Instagram gestellt. Fast 1:1 so, wir werden sie nachher sagen, ein bisschen Spannung, aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall, was mich auch noch interessieren würde, ist so einfach deine Einschätzung zum Thema Bausparer, denn folgender Background, ich wurde ja damals, als ich Polizist war, auch beraten von einem Versicherer aus Koblenz. Man kennt ihn im Polizeibereich, kein Unbekannter. Und volles Programm, also ich habe alles bei dieser Versicherung bekommen. Und ich habe auch einen Bausparvertrag bekommen. Und damals war ich jetzt noch kein Finanzprofi, aber ich habe mich halt schon viel auch mit Finanzthemen beschäftigt. Und damals habe ich mir schon gedacht, okay, der hat mir jetzt einen Bausparvertrag für 30.000 Euro verkauft. Und es war ja 2014, da waren die Preise jetzt noch nicht so krass, also da waren die jetzt am Ansteigen, aber selbst da habe ich mir schon gedacht, okay, Bausparer für 30.000, ja, da kriegst du einen begehbaren Kleiderschrank in Stuttgart, also was will ich mit einem 30.000er Bausparvertrag? Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das relativ schwer ist, das in eine Finanzierung einzubauen, und mich fragen auch jetzt natürlich immer wieder mehr Leute, weil aufgrund der aktuellen Situation die Zinsen natürlich steigen, ob sie da in den Bausparer investieren sollen. So meine grundsätzliche Meinung, ich bin da eher abgeneigt von, aber es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt auch Situationen, in denen das Sinn macht, einen Bausparvertrag. Deswegen, ich möchte ihn jetzt nicht pauschal schlecht reden. Mich würde aber mal deine Meinung dazu interessieren, so zum Thema Bausparvertrag.
Ja, also in den Medien liest man es ja, Renaissance der Bausparverträge, Zinsen gehen hoch, alle rennen wieder zur Bausparkasse, ja. Man erlebt es ja schon, und auch ich persönlich sehe, dass die Anfragen nach Bausparverträgen deutlich höher sind, als noch im letzten Jahr ist, ja. Ich habe zu Bausparverträgen eine ähnliche Meinung wie du, ich bin kein großer Fan davon. Ich meine, das liegt auf der Hand, Bausparverträge sind oft versehen mit hohen Gebühren, und die Praxiszeit zeigt eigentlich, der Gewinner von einem Bausparvertrag ist einmal die Bank, weil die ein gutes Geschäft mit dem Bausparer macht jetzt, da haben die gute Margen drauf, und der Berater, der sowas vermittelt, der bekommt auch eine gute Provision. Mhm. Wer bezahlt das letztendlich? Der Kunde. Warum? Das kann ich, ich möchte nicht zu tief in das Thema einsteigen, ne?
Ja.
Weil natürlich ist es so, man kann mit einem Bausparvertrag schon wunderbar eben sich die Zinsen sichern für die Zukunft. Aber die erste Frage, und die stellt sich ein Kunde häufig nicht, und die wird auch von dem Bausparkassenberater oft nicht gestellt: Wann braucht er denn das Geld? So, wenn ich natürlich vorhabe, in 10 Jahren mir eine Immobilie zu kaufen, so, dann kann ein Bausparvertrag durchaus Sinn machen. Was für ein Bausparvertrag? Kein 30.000er, weil was bringt mir in 10 Jahren 30.000er Bausparer, wo ich 15 schon angespart habe davon, und vielleicht 15.000 als Kredit bekomme bei einem Immobilienkaufpreis von 500.000, 600.000 Euro. Das ist ein Tropfen das ist weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn muss ich einen Bausparer machen über eine Summe von 300, 400, 500.000 Euro. So, da zahlen wir dann 1% bis teilweise 1,6% Abschlussgebühr drauf. Rechne es dir aus, das muss man erstmal auf den Tisch legen können. Man kann es auch verrechnen lassen. Das heißt, man zahlt quasi monatlich erstmal seine Gebühr ab, bis man dann eben in die Ansprachphase kommt. Ich möchte nicht zu tief einsteigen, und ich habe wirklich geplant, das Thema mal detailliert in einem Video aufzubereiten und dann wirklich anhand von ein paar Zahlen und Fakten darzulegen. Und da sieht man relativ schnell, dass es nur ganz wenige Fälle gibt, wo sich so ein Bausparer auch heute lohnt. Ja? Nehmen wir dann das andere Beispiel, das du angesprochen hast. Und dann möchte ich auch das Thema Bausparer, weil es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, und ich möchte es nur anreißen. Ne? Aber oftmals wird ja im Zuge einer Baufinanzierung ein Bausparvertrag mit angeboten. Das heißt, ein Bausparmodell. Wie so ein Bausparmodell aufgebaut? Ich kaufe heute eine Immobilie. Ich nehme ein Darlehen auf über, sagen wir mal, 400.000 Euro beispielsweise und tilge das Darlehen nicht, sondern schließe parallel einen Bausparvertrag ab. Das heißt, die Tilgung geht komplett in den Bausparvertrag. Was bedeutet das? Ich muss die Zinsen immer auf die vollen 400.000 Euro bezahlen. Ja. Profitiere nicht von dem sogenannten Annuitäteneffekt. Und der hat einen Rieseneffekt. Der Annuitäteneffekt bedeutet, je länger das Darlehen läuft, desto höher ist die Tilgung. So, und ich habe null Annuitäteneffekt, wenn ich einen Tilgungsersatz Finanzierung wähle. So. Das heißt, ich muss immer volle Zinsen zahlen. Natürlich kann man eine Mischung machen. Ne? Das kann man sagen, okay, dann mache ich halt nur halb so viel Rate und die andere Hälfte, was ich monatlich leisten kann, geht in den Bausparer. Ja, es ist nur eine Verschiebung des Problems. Ne? Dann habe ich halt irgendwie die Hälfte von beidem, aber nichts Gescheites. Ja? Ich möchte Bausparverträge nicht komplett schlecht reden, ne? Weil es hat auch wirklich positive Aspekte. Wichtig ist aber, wenn ich mich dazu entscheide, einen Bausparvertrag abzuschließen, dann kann ich jedem nur empfehlen, sich genau zu informieren, was das bedeutet, sich gut beraten zu lassen von einem Berater, dem ich wirklich vertraue. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Weil es gibt auch gute Modelle, also es gibt auch gute Bausparmodelle, aber die Erfahrung, die ich gesammelt habe, zeigt und die Kunden, die zu mir kommen mit Bausparverträgen, die sehe ich und denke mir, okay, da hat sich wieder jemand eine goldene Nase verdient und das war halt leider nicht der Kunde.
So ist es, ja. Da gehört schon einiges dazu. Deswegen, ja, danke auf jeden Fall für die Insights und ich bin schon selber sehr gespannt auf das Video. Gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn es rauskommt. Das kommt dann auf deinem Baufi-Lab-Channel auf YouTube, nehme ich an.
Genau, also mein YouTube-Kanal heißt Baufi-Lab. Wie gesagt, die 10.000 Abonnenten, das ist mein Ziel auf jeden Fall für vielleicht, also diesen Monat im besten Fall, vielleicht schaffen wir es die Woche noch. Also von daher, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, schaut direkt danach mal bei Baufi-Lab vorbei und abonniert den Kanal.
Und die Glocke.
Und die Glocke, dann verpasst ihr kein interessantes Video.
So kennt man es, cool. Ja, also wirklich interessantes Thema, da werde ich auf jeden Fall auch reinschauen. Und jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen. Das wäre jetzt die Stelle, wo der Trommelwirbel kommen würde. Nämlich die Frage, was muss denn jetzt so ein Polizist eigentlich mitbringen? Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Sagen wir jetzt einfach mal Polizeioberkommissar, so Ende 20, so steht eigentlich so mitten so am Höhepunkt der Karriere, Ende 20, Polizeioberkommissar. Als Polizeioberkommissar, was wirst du da verdienen? Deine 2,7, 2,8 netto, sowas um den Dreh rum. Sagen wir mal, ist jetzt gerade frisch verheiratet, irgendwie Familie steht jetzt kurz bevor und dieser Polizeioberkommissar, der möchte nun ein Einfamilienhaus finanzieren. Für sagen wir einfach mal, dass wir eine Nummer haben, 700.000 Euro. Ja, also jetzt aus der Praxis gesehen 700.000. Ja, also es kann auch durchaus mehr sein, je nach Region. Also hier in Stuttgart wäre es schon wahrscheinlich relativ schwierig, aber sagen wir einfach mal, 700.000 Euro möchte er finanzieren. A, ist das realistisch? B, was muss er mitbringen, dass das funktioniert?
Also die Frage ist natürlich, was verdienen die Frauen? Ne? Weil mit 2,8 700.000 Euro zu finanzieren, das ist aktuell bei den Zinsen in keinster Weise realistisch. Das sehen wir auch gleich, wenn wir uns die Rate schon anschauen. Also die Frage ist, wie hoch ist das Haushaltseinkommen? Ist die Frau auch Polizistin? Ist die Frau generell berufstätig? Also was steht an Haushaltseinkommen da? Und natürlich eine entscheidende Frage, müssen die 700.000 komplett finanziert werden oder wird noch Eigenkapital mit eingebracht? Ja. Rechnen wir mal andersrum, aber ich muss wirklich dazu sagen, wir machen das heute wirklich super pauschal, weil gerade bei einer Baufinanzierung, die ist halt sehr, sehr individuell und da gibt es halt nicht diese eine Antwort. Trotzdem möchte ich natürlich auch hier den Zuhörern und Zuschauern so einen gewissen Mehrwert geben und deswegen eine ganz grobe Faustregel, aber wirklich, und ich kann es nicht oft genug sagen, ganz, ganz grob, ja, ja. Sag ich immer zu all meinen Kunden, also unabhängig jetzt, was sie beruflich machen, guckt euch an, was sie monatlich verdienen und schaut, dass die Rate, also ich habe da so, für mich bilde ich so ein Ampelsystem irgendwie vor Augen, dass ich sage, 30% Rate vom Nettoeinkommen, gar kein Problem, ist eine solide Finanzierung fast immer. Ja. 40% ist normal, weil 30% schafft fast keiner. Ja. Auch 50% kann man in gewissen Fällen noch vertreten. Und wenn wir jetzt mal von einem Polizist ausgehen, der ein festes Einkommen hat, der oftmals auch nicht so gering verdient, ist es durchaus aus meiner Sicht her, wie gesagt, pauschal gesagt, vertretbar, wenn man sagt, man geht so Richtung 50% von der Rate. So, jetzt machen wir mal ein paar Zahlen fest. Ja, das können wir relativ simpel jetzt berechnen mit dem heutigen Zins. Da brauchen wir auch gar keine Grafik jetzt. Das ist nämlich super einfach. Und zwar sagen wir mal, die Immobilie kostet 700.000 Euro. Machen wir mal das unrealistische Beispiel, ne? Was ja. ein Polizist verdienen müsste, 700.000 Euro, kein Eigenkapital, außer für die Nebenkosten, die auftreten. Das heißt, die 700.000 Euro müssen komplett finanziert werden. Wie hoch ist dann die Rate? So, können wir momentan relativ simpel ausrechnen. Zins liegt, sagen wir, rechnen wir mal mit 4%, das ist aktuell realistisch. Mhm. Darauf kommt noch die Tilgung, das heißt, die Monatsrate beträgt, also die Jahresrate 6%, auf den Monat gerechnet sind es 3.500 Euro. So, wenn 3.500 Euro die 50% des Einkommens sein sollen, bedeutet das, ich bräuchte ein Haushaltseinkommen von 7.000 Euro.
Krass.
So, und ich hoffe, dass die Polizisten vorm Bildschirm oder die jetzt zuhören, noch nicht vom Stuhl gefallen sind. Ja. Also wir sehen, 700.000 Euro bräuchte ich schon mal 7.000 Euro Einkommen, ungefähr Pi mal Daumen, um das Ganze auf sichere Beine zu stellen. So, also Schlüssel ist eben Eigenkapital oder man muss eben seine Wünsche ein bisschen reduzieren, ne? Seine Vorstellung vom Eigenheim. Und wie gesagt, in dem Falle, bei den Zahlen können wir es heute mit dem Zins relativ simpel berechnen. 600.000 Euro 6.000 Einkommen, 500.000 Euro 5.000 Einkommen. Das ist so eine grobe Faustformel, die heute ganz gut funktioniert. Ganz grob und wirklich ganz pauschal. Ich kann es nicht oft genug dazu sagen.
Ja, ja. Das heißt so, dieser klassische Traum, den viele haben, muss man jetzt einfach auch mal die Blase platzen lassen. Du als einzelner Polizist, der Traum vom Einfamilienhaus bauen, ist heutzutage, kann man eigentlich pauschal sagen, ist so gut wie nicht mehr machbar, wenn du nicht viel Eigenkapital mitbringst. Also
Schlüssel ist halt das Eigenkapital. Was da auch halt zu berücksichtigen ist, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe oder baue, ich habe natürlich mit einem Kauf auch immer Kaufnebenkosten. Was sind Kaufnebenkosten? Ist einmal die Grunderwerbsteuer, was die größte Position ist. Ich bin hier in Hessen, da haben wir 6% Grunderwerbsteuer. Wenn ich über den Main drüber schaue, ist Bayern mit 3,5%. Welchem Bundesland sitzt du?
Ich sitze in Baden-Württemberg, da haben wir die 5%,
ne? Also das variiert so ein bisschen zwischen 3,5% und 6,5% die Grunderwerbsteuer. Also große Position, die erstmal anfällt auf den Kaufpreis. Dazu kommen 2% Pi mal Daumen für Notar und Grundbuchamt und dann eventuell nochmal eine Maklerkotage mit 3,5%. Und das sind allein die Nebenkosten und das, also vereinfacht gesagt, die Gebühr, die ich zahlen muss, um erstmal eine Immobilie kaufen zu können. Und diese Nebenkosten, diese Kaufnebenkosten, die sollten mindestens aus Eigenkapital da sein. Und selbst wenn die da sind und ich die auf den Tisch legen kann, habe ich immer noch eine 100% Finanzierung. Und eine 100% Finanzierung birgt immer ein gewisses Risiko. Ja, wie gesagt, bei Beamten ist dieses Risiko des Jobverlustes relativ gering. Die sind in der Regel ja auch relativ ganz gut abgesichert. Da kannst du mehr dazu sagen. Da bist du der Profi, Kai.
Ja.
Aber bei einem klassischen Angestellten ist eine 100% Finanzierung schon ein recht hohes Risiko, wo ich als Berater genau schaue, ob ich das wirklich empfehlen kann mit gutem Gewissen oder ob ich da eher dazu abrate.
Ja, was ist so deine Meinung zum Thema Eigenkapitalaufbau? Weil was ich zum Beispiel in meiner Finanzplanung mache ganz oft, dass ich zum Beispiel immer einen Finanzplan mit den Leuten mache. Das gehört für mich zu einer guten Finanzberatung dazu. Ich sage auch bewusst, ich bin Finanzprofi und nicht nur Versicherungsmakler, weil ich ja das so ganz umfassen möchte. Klar, ein paar Themen kann ich jetzt nicht machen, wie jetzt zum Beispiel Steuer, weil ich kein Jura studiert habe. Aber die anderen Themen habe ich auch die Scheine. Also ich habe jetzt ja auch zum Beispiel die Lizenz für die Immobilienfinanzierung und da gucke ich natürlich schon frühzeitig, was sind die Ziele im Leben? Und ich frage zum Beispiel immer ab, möchtest du ein Eigenheim? Wenn ja, wo genau und was für eine Art, dass wir schon mal eine ungefähre Größenordnung haben. Und wenn dann jetzt zum Beispiel rauskommen würde, die Person möchte ein Einfamilienhaus bauen, dann gucke ich schon immer, dass ich es ungefähr beziffert. Klar, ist schwierig, aber ungefähr. Und wenn dann jetzt zum Beispiel rauskommt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine Anwärterin, die ist, sagen wir, 20, die macht jetzt gerade ihr Studium und die weiß jetzt schon, sie möchte später ein Einfamilienhaus finanzieren für 700.000 Euro. Dann rate ich auf jeden Fall immer, schau, dass du auf jeden Fall, also ich frage auch, wann möchtest du bauen? Dann sagen die meisten so ungefähr in 10 Jahren. Und wenn die dann sagen, okay, für 700.000, dann rate ich immer dazu, bau mindestens 10% Eigenkapital auf. Mindestens. Besser wäre eher sogar Richtung 20%. Was ist da so deine Einschätzung oder was würdest du empfehlen? Wie viel Eigenkapital sollten die realistisch betrachtet mitbringen? Sollen die einfach die Faustformel runterrechnen, die du gerade gesagt hast? Oder was ist da so deine Empfehlung an der Stelle?
Also die Faustformel bezog sich aufs Einkommen, ist völlig unabhängig vom Eigenkapital. Beim Eigenkapital ist ein ganz anderer Aspekt, der zu betrachten ist. Und da sehe ich das genauso wie du auch, ne? Also ich sage mal, 100% Finanzierung ist sehr kritisch, 10% ist schon so eine Sache, wo man sagt, Das sollte man schon mitbringen, vor allem wenn man in den höherpreisigen Immobilien sich bewegt. Ja. Ja. 80% Finanzierung ist aus meiner Erfahrung so vom Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Banken eigentlich so das Beste. Ja. Klar gibt es dann nochmal bei 70% oder teilweise auch vielleicht 60-50% bessere Zinsen, aber da ist der Sprung nicht mehr so hoch wie jetzt von der 90 auf die 80% Finanzierung. Also 80% ist top, hat man ja früher auch immer gesagt, 80-20. Ja. Das heißt aber nicht, dass es mit einer 90%igen Finanzierung nicht auch möglich ist. Das muss man halt immer im Einzelfall betrachten. Aber alles, was über 95% ist, da muss schon alles andere dann wirklich sehr, sehr gut passen.
Wenn du sagst 80-20, dann meinst du aber 20% für die des Hauspreises plus die Kaufnebenkosten.
So ist es. Guter Aspekt, ja. Ne? Also die Kaufnebenkosten, ja. Und das haben wir ja eben festgestellt, die sind ja gar nicht so gering. Die sollten wir immer zusätzlich eben auf den Tisch legen können, und das ist ja, alleine das muss man ja erstmal schaffen bei Immobilienpreisen, die wir heute haben. Und für eine Bank, aus Banksicht, sind die 100% der, also sagen wir vereinfacht mal der Kaufpreis, eigentlich der Wert des Objektes, aber sagen wir vereinfacht mal der Kaufpreis, und davon eben, wie gesagt, 10-20% wäre schon gut.
Ja, das ist ein ganz schönes Sümmchen. Also wenn man dann das noch on top schlägt, gehen wir mal von aus, man braucht einen Makler, dann sind wir ja schon bei 30%. Bei 700.000, da sind wir schon über 200.000. Also das ist schon, sag ich mal, eine sehr sportliche Geschichte heutzutage.
Ja, wir müssen auch ganz ehrlich sein. Mit Ansparen, also muss man gut erben, ja, sag ich mal. Ja. Es ist, also es ist nicht schön, es ist keine schöne Situation, müssen wir auch ganz ehrlich sein, ja. Aber das ist heute leider Fakt. Ja. Und das ist traurig. Ja. Es ist schade, weil nicht jeder die gleiche Startvoraussetzung hat. Nur wir als Berater müssen es halt realistisch sehen, leider. Ne? Die Situation können wir nicht ändern. Wir können nur versuchen, das Beste irgendwo draus zu machen. Was ich vielleicht auch noch als Tipp geben kann. Ich weiß, dass der Traum eines Einfamilienhauses so der Traum des typischen Deutschen ist. Ja? Ich habe tatsächlich gestern auch einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal gemacht, wo ich mal gegenübergestellt habe, Wohnung versus Kauf. Wo haben wir vielleicht auch Vorteile, wenn ich mich für eine Wohnung entscheide? Weil Wohnungen sind in der Regel ja vom Preis etwas günstiger, von der Bewirtschaftung etwas günstiger und bringen natürlich auch gewisse Vorteile mit. Ne? Das heißt, gedanklich sollte auch sich jeder aus meiner Sicht mal fragen, warum ich mir den Traum eines Hauses gefasst habe und ob vielleicht auch eine Wohnung, die insgesamt günstiger von der Anschaffung und der Bewirtschaftung ist, nicht eine gute, vielleicht sogar die bessere Alternative ist. Den Livestream, den ich gestern gemacht habe, um da ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, den kann man auch nachschauen auf meinem YouTube-Kanal. Den habe ich heute Morgen, also heute, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt live geht, heute ist der 23. November, seit heute ist dieser Stream quasi nochmal, diese Aufzeichnung nochmal live, kann man sich gerne nochmal anschauen, und vielleicht ist das ja etwas, wo man den einen oder anderen Polizisten dazu bewegen kann, umzudenken und sich vielleicht auch mit der Wohnung anzufreunden.
Ist ein sehr guter Tipp, den du sagst. Also ich sehe es genau wie du, dass es halt für den Deutschen so der typische Traum ist. Ich muss ehrlich sagen, jetzt für mich persönlich ist es jetzt nicht das oberste Ziel. Also ich könnte mich auch mit einer schönen Wohnung anfreunden, so ist es nicht. Und ja, notgedrungen werden das die meisten Leute machen müssen. Aber da sind wir ja dann eher im realistischen Bereich, wenn wir sagen 300.000 Wohnungen, also das kriegt man, sage ich mal, eher noch aus eigener Kraft hin.
Die Frage, die man sich vielleicht auch eher stellen sollte, oder nicht eher stellen sollte, sondern auch eine andere Frage, die man sich stellen sollte. Ich meine, wir sind Baufinanzierungsberater, wir sind Fans von Eigenheim, aber auch das ist nicht unbedingt gesagt, dass das immer genau das Richtige ist. Ne? Also es gibt auch Situationen, wo es mehr Sinn macht, in Miete wohnen zu bleiben, ja. Also auch das muss man ganz klar sagen. Wichtig ist allerdings, und das möchte ich nochmal ganz klar festlegen, wichtig ist, dass man Altersvorsorge betreibt. Aus meiner Sicht ist eine Immobilie eine der besten Altersvorsorgen, die man betreiben kann. Es gibt aber auch noch gute Alternativen. Und was meines Erachtens Fakt ist, dass egal, ob ich mich dazu entscheide, in Miete wohnen zu bleiben oder in ein Eigenheim zu investieren, die Verlierer, das sind die, die gar nichts machen, die nicht investieren in die Altersvorsorge. Das sind die, die am Ende verlieren werden. Und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen.
Danke für diesen richtig guten Tipp. Bei mir ist ja zum Beispiel auch so, ich wohne ja auch zur Miete, aber bin gleichzeitig Vermieter. Also das auf jeden Fall prüfen, diese Option. Hauptsache, Ihr habt Eigentum, extrem wichtig, weil die Inflation, die schreitet voran und wenn ihr keine Sachwerte habt und da ist eben Immobilie so der beste Sachwert, ja, dann tut euch die Inflation langfristig da ganz schön, macht es euch ganz schön schwer. Ja, auf jeden Fall deinen Channel, hoffentlich dann mit 10.000, wenn jetzt die Follower dann jetzt langsam dazukommen bald, findet ihr auf YouTube, also Baufilab. Bist du sonst noch irgendwo aktiv außer YouTube?
Naja, ich bin auf den klassischen sozialen Medien präsent, möchte ich sagen, aber so richtig aktiv bin ich eigentlich bei YouTube. Aber auch bei LinkedIn könnt ihr mir gerne folgen. Das freut mich auch.
Ob das klappt mit Polizisten, ist so eine Sache.
Ja, folgt mir auf YouTube.
Auf YouTube, das wäre schon mal ein guter Start. Nice. Also hau ich auf jeden Fall unten in die Beschreibung und natürlich in die Shownotes für die Podcast-Folge. Und an der Stelle auf jeden Fall ein großes Danke an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und da diese guten Insights gegeben hast. Und ja, auch an den Zuhörer jetzt da draußen, wenn das Thema Baufinanzierung für dich gerade ein Thema ist, melde dich auf jeden Fall beim Kai. Der ist ja extrem kompetent und folg auf jeden Fall diesem Podcast, folge Baufilab. Wir machen beide noch viel Content. Kai Senflim von Baufilab natürlich über Baufinanzierung, ich über das Thema Polizisten und Finanzen allgemein für Polizisten. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Episode zusammen.
Hat mich gefreut, vielen Dank.